ARD.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Männer sind furchtbar stark, Männer können alles, Männer kriegen Herzinfarkt. Die Älteren erinnern sich an Herbert Grönemeyers ironisches Lied über unser Männerbild. Das war 1984, längst überholt, könnte man denken. Denn wir wissen natürlich, auch Frauen können einen Herzinfarkt erleiden. Trotzdem sind es noch immer die Männer, deren Gesundheit häufig in den Fokus gerückt wird. Gerade wenn es um Herzerkrankungen geht. Unser heutiger Gast spricht von einer Vermännlichung der Herzmedizin und Vernachlässigung der Frauenherzgesundheit. Und sie möchte, wir sprechen ja am Wochenende des Weltfrauentags, Auswege zeigen, die nicht nur Frauen, sondern auch alle Besitzer eines Herzens interessieren werden. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken, Dr. Katharina Hamm. Hallo.
Ja, vielen Dank.
Save Your Heart, starte deinen Weg in ein herzgesundes Leben, ist der Titel des Buches. Dr. Katharina Hamm ist Internistin und Kardiologin. In den kommenden 55 Minuten geht es darum, was wir alle präventiv für ein gesundes Herz tun können, welche Bedeutung die richtige Ernährung und Sport, aber auch die Psyche haben, aber auch inwiefern sich Herzprobleme bei Frauen möglicherweise ganz anders und auch später zeigen als bei Männern. Frau Hamm, was ist der Aspekt, das mal eingangs gefragt, der Sie am meisten an diesem tollen Organ fasziniert am Herzen?
Ja, mich fasziniert das Herz tatsächlich jeden Tag, weil es einfach relativ klein ist, aber so unglaublich stark ist. Ich meine, das hat ja bei den Frauen ungefähr nur so ein Gewicht von 250 Gramm, wie so eine große Mango oder große Avocado, sage ich immer. Bei den Männern ist es ein bisschen schwerer, knapp 300 Gramm. Und es ist aber, obwohl es so unglaublich stark ist, dieser Muskel, auch so unfassbar verletzlich. Ne? Also wenn so ein mini kleines, millimetergroßes Herzkranzgefäß, was es mit Blut versorgt, verengt oder verstopft ist, dann ist es ganz schnell aus letztendlich, ne? Weil das Herz dann nicht mehr schlägt und verletzlich ist.
Sie schreiben im Buch, Sie haben so ein Herz auch schon in der Hand gehalten?
Ja, als Kardiologen haben wir das ja relativ selten in der Hand, weil wir ja eher minimalinvasiv tätig sind und über uns Zugänge zum Herzen minimalinvasiv über das Handgelenk oder über die Leiste verschaffen. Aber wir sind auch ab und zu mal mit den Herzchirurgen im OP. Und tatsächlich hatte ich ein Herz auch schon mal in der Hand. Das ist schon faszinierend, so ein Herz in der Hand schlagen zu spüren.
Sie haben jetzt vorhin schon das männliche und das weibliche Herz und was die so wiegen unterschieden. Kann man von einem Blick darauf auch unterscheiden, das ist ein männliches und das ist ein weibliches Herz?
Sie meinen, ob das rosa ist und das Männerherz ist blau?
Ja, oder ob das irgendwelche Besonderheiten hat?
Nein, tatsächlich. Also wirklich, wenn man jetzt in einen Situs reinschauen würde, in einen Körper und da schlägt ein Herz, könnte ich jetzt ad hoc nicht sagen, das ist jetzt ein weibliches oder ein männliches Herz.
Die zentrale These des Buches oder eine zentrale These des Buches ist, die Medizin hat speziell, was das Herz angeht, die spezifischen Risiken und Anforderungen des Frauenherzens zu wenig auf dem Schirm. Welche Daten bringen Sie denn zu diesem Schluss?
Ja, leider wurde halt so ein bisschen die Frauenmedizin immer so ein bisschen auf die Bikini-Zone fokussiert, viele Jahre lang.
Bikini-Zone heißt was?
Also letztendlich auf unsere reproduktiven Organe, ne? Auf Brust und auf den Genitalbereich, weil man dachte, dass vornehmlich dort sich die Frauengesundheit von der Männergesundheit unterscheidet. Und letztendlich wurden wir jahrelang in Forschung auch nicht so gut berücksichtigt, das weibliche Geschlecht. Und die weiblichen Herzerkrankungen, das sehen wir jetzt unter anderem auch anhand von Daten, die uns zeigen, dass zum Beispiel natürlich hat in den letzten 4 Jahrzehnten die Sterblichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen abgenommen, weil wir super Innovationen hatten, neue Techniken, neue Medikamente, neue Ansätze. Aber diese Sterblichkeit ist nicht im gleichen Ausmaß bei Frauen zu verzeichnen wie bei Männern. Da ist es ein bisschen weniger tatsächlich. Und somit zeigt uns das und auch zum Beispiel, dass Frauen eine höhere Sterblichkeit nach dem Herzinfarkt haben, gerade Jüngere, das zeigt uns, dass wir doch noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Und ja.
Woran liegt das? Liegt das auch an den Patientinnen selber, die möglicherweise bestimmte Gefahren überschätzen, zum Beispiel Brustkrebs zu bekommen, an Brustkrebs zu sterben, aber sie unterschätzen die Herzgesundheit?
Ja, nach wie vor wird tatsächlich eher der Fokus oder auch die Hauptangst von Frauen ist tatsächlich mal Brustkrebs. Es gibt jetzt auch gerade eine relativ neue Untersuchung von vor ein paar Jahren, die wirklich gezeigt hat, dass sich in den letzten 10 Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Haupttodesursache annehmen, 74% reduziert hat. Gleichermaßen hat sich aber das Wahrnehmen oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie Brustkrebs als Haupttodesursache angeben, hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Also obwohl wir auch eigentlich immer mehr Fortschritte haben in der Medizin, ist die Wahrnehmung trotzdem irgendwie noch so ein bisschen hinterher bei den Frauen. Und das ist leider nicht nur bei den Frauen so, sondern leider auch bei vielen medizinischen Personal, die das auch mit oft unterschätzen.
Das ist also die Einschätzung, die Sie da referiert haben. Wie ist es denn mit der Krankheit? Sie schreiben im Buch, Sie sehen tatsächlich immer mehr Frauen im mittleren Lebensalter mit Herzinfarkten. Was ist der Grund dafür?
Ja, weil wir wissen, dass es bei den Frauen noch andere Risikofaktoren gibt, neben den klassischen, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, so diese typischen Big Five wie Bluthochdruck und hohes Cholesterin, gibt es bei Frauen eben noch Risikofaktoren eher in jüngerem Alter, die das Risiko für Herzerkrankungen dann eher so im mittleren Lebensalter wirklich zwischen 40 und 60 erhöhen. Ansonsten kriegen Frauen ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen erst so ab 65, 70 typischerweise. Also der Herzinfarkt tritt erst in dem Alter auf, weil diese klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, hohes Cholesterin, Diabetes nehmen erst im späteren Leben zu. Aber es gibt so zum Beispiel Schwangerschaftserkrankungen wie ein Schwangerschaftsbluthochdruck oder Schwangerschaftsdiabetes, die erhöhen wirklich das Risiko für auch vorzeitige Herzerkrankungen im mittleren Lebensalter bei Frauen so. Und das haben wir oft nicht so wirklich auf dem Schirm, was die Nachsorge dieser Patientin angeht, wenn die einen Schwangerschaftsbluthochdruck oder einen Schwangerschaftsdiabetes hatten.
Aber generell kann man sagen, Frauen erkranken im Schnitt später am Herzen, genau, also, als es die Männer tun.
Genau, so im Schnitt der Herzinfarkt tritt bei den Frauen ungefähr 7 bis 10 Jahre später auf. Männer, wenn sie ihn bekommen, sind so im besten Lebensalter mit Anfang 50. Da bekommen das alle mit, weil der fällt dann aus an der Arbeit. Bei den Frauen ist es dann eher so Anfang, Mitte 60, da sind die meist eh schon in Rente, wenn sie gearbeitet haben. Und das kriegt dann keiner mehr so richtig mit. Und deshalb wird es auch gar nicht so richtig hochgebauscht. Aber bei den Männern ist dieses, der ist voll quasi voll aus dem Saft, hat der mit einem Herzinfarkt, der war kerngesund, bis er den Herzinfarkt bekommen hat. Und da wird das dann auch so richtig wahrgenommen. Und man hat so das Gefühl, bei den Frauen, das sind dann in den 60ern, da nimmt das keiner mehr so richtig wahr. Das wird dann gar nicht so hochgespielt.
Woran liegt das, dass das später sich ereignet bei Frauen? Ist das eine Frage der Hormone in erster Linie?
Ja, wir Frauen sind tatsächlich durch unser Östrogen, das ist so ein bisschen unser Slow-Aging-Hero, den wir im Blut haben, tatsächlich relativ gut vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt, bis zur Menopause, also bis zu den Wechseljahren. Und dann danach kommt es dann durch verschiedene Mechanismen zur Hochregulation der ganzen klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren. Die Frauen kriegen dann nach der Menopause mehr Bluthochdruck. Hochdruck, ungefähr 40-50% der Frauen über 60 haben zu hohen Blutdruck. Da kommt es dann zur Zunahme vom Gewicht, zum Abbau von Muskelmasse. Das Risiko für Diabetes steigt und dadurch, es kommt dann quasi dann zu einer Zunahme von Risikofaktoren und dann hat man ein paar Jahre diese Risikofaktoren und dann kommt es später, wie gesagt, dann zur Herzerkrankung. Und deshalb sind wir so bis 50, Mitte 50 eigentlich ganz gut geschützt, aber mit absinkendem Östrogenspiegel kommt es dann eben zu einer Zunahme des Risikos.
Also das Muster der Herzerkrankungen bei Frauen ist ein anderes als bei Männern, verstehe ich. Ist das auch der Grund dafür, dass möglicherweise einige Ärzte, die dann damit konfrontiert werden, das erstmal nicht so auf dem Schirm haben und vielleicht auch erstmal möglicherweise auch übersehen?
Ja, habe ich in meinem Buch auch einige relativ dramatische Fälle geschildert, die mir in meinem Alltag schon untergekommen sind. Und das passiert tatsächlich immer wieder, dass selbst wenn Frauen sich mit ganz klassischen Herzinfarktsymptomen vorstellen und ein typisches EKG zum Beispiel, ein typisches Labor für einen Herzinfarkt haben, dass auch dann oft gesagt wird, ja, nee, die ist erst 44, das kann ja nicht sein, dass das ein Herzinfarkt ist. Da gucken wir erst mal, ob wir irgendwie nach einer Herzmuskelentzündung suchen, obwohl uns das Lehrbuch sagt, jetzt ist Zeit zu handeln, jetzt ist Zeit, eine Herzkatheteruntersuchung zu machen. Und da wird es tatsächlich nicht selten mal auch verkannt, weil man immer denkt, das ist ja eine Frau und die ist jung, das kann ja nichts sein am Herzen.
Also auch ein Beispiel für die Vermännlichung, die Sie der Herzmedizin attestiert haben. Man muss aber sagen, Ihr Buch, das einige Auswege nennt und das auch sagt, wie man sein Herz gesund hält und wie man es pflegt, das richtet sich an alle Menschen, an Ältere, an Jüngere, an Frauen wie Männer. Das ist für alle auch interessant.
Ich sage wirklich, jeder, der ein Herz hat, sollte dieses Buch lesen. Und ich finde das zum Beispiel, natürlich habe ich den Fokus auf das Frauenherz gelegt, aber ich meine, als Mann ist es auch total wichtig, wie so ein Frauenherz tickt. Und wenn man jetzt eine Frau hat, die einem viel bedeutet, ist es doch auch wichtig, vielleicht zu wissen, was tut ihrem Herzen gut und was nicht. Auch für einen selber ist es wichtig. Da lässt man das Hormonkapitel dann weg, was ich geschrieben habe. Was aber so interessant ist, dass ich auch sage, den Männern empfehle zu lesen, weil sie dann vielleicht auch mehr nachvollziehen können. Es ist ja auch wichtig, dass Männer den Herzinfarkt auch bei der Frau erkennen oder erkennen, wenn es ihrer Frau nicht gut geht. Und deshalb finde ich, jeder, der ein Herz hat, kann das Buch lesen.
Dr. Katharina Hamm ist unser Gast. Ich nenne nochmal den Buchtitel Save Your Heart, starte deinen Weg in ein herzgesundes Leben. Wir hören eine erste Hörerfrage.
Unser Herz gilt als Symbol für Treue, Liebe und wird in Gedichten und Liedern verehrt. aber es ist doch nur unsere Pumpe. Woher rührt diese Verirrung und was kann ich im täglichen Leben für meinem Herzen Gutes tun?
Bitte.
Ja, tatsächlich ist das Herz das Symbol für Liebe und das hat ganz lange Wurzeln tatsächlich auch so in der Historie. Man dachte ja lange Zeit, dass das wirklich auch der einzige Sitz von Gefühlen und so weiter ist, aber dann kam später heraus, dass es wirklich als Pumpe uns auch wirklich am Leben erhält und ein mechanisches Organ ist, der Motor, der uns jeden Tag am Leben hält. Und natürlich können wir sehr viel tun, um unser Herz gesund zu halten. Das fängt an mit der richtigen Ernährung, einer herzgesunden Ernährung, auf die ich ausführlich im Buch eingehe, oder auch die tägliche Bewegung. Aber auch nicht zu vergessen sind eben, wenn Sie die Emotionen oder Gefühle angesprochen haben, auch gute Gefühle und soziale Bindung sind extrem wichtig für ein gesundes Herz, dass wir ein stabiles soziales Umfeld haben, uns mit Menschen zusammentun, die unserem Herzen gut tun. Auch das hat tatsächlich einen großen Einfluss auf unsere Herzgesundheit.
Das heißt, auch der Lebensstil, das, was ich so jeden Tag mache, das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Herzgesundheit. Wenn Sie das mal in Relation setzen zu dem, was ich genetisch mitbekommen habe, wie würde das aussehen?
Genetik ist ungefähr 20% und 50-70% des eigenen Herzrisikos hat man tatsächlich selber in der Hand durch den eigenen Lebensstil, durch den Lifestyle. Und somit lohnt es sich immer, jeden Tag was für sein Herz zu tun, weil da kann man jeden Tag aktiv Herzpflege machen und seinem Herz was Gutes tun, weil der Großteil ist wirklich, das ist der Lebensstil und es ist genetisches Risiko, gibt es ja, aber das ist kleiner und da können wir tatsächlich auch gegen ankämpfen aktiv mit Bewegung und das Ausgleichen sozusagen.
Sie haben eben das Soziale genannt, also dass auch sich in einer Gemeinschaft möglicherweise zu Hause und geborgen fühlen. Da finde ich interessant, dass wir lesen, dass es bei manchen Naturvölkern ja eine außergewöhnlich gute Herzgesundheit gibt. Ist das ein Faktor möglicherweise, der uns auch von diesen Beispielen lernen lässt?
Ja, absolut. Ich habe ja im Buch auch die Timane-Indianer, diese indigene Bevölkerungsgruppe am Amazonas angeführt, dass die leben in einer sehr starken Gemeinschaft. Die sind den ganzen Tag mit Jagen und Sammeln beschäftigt und die sind so gut wie frei von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn man ihre Herz-Kranzgefäße untersucht, was man tatsächlich gemacht hat, die hat man alle ins CT gelegt, nach Ablagerung gesucht. Die haben deutlich weniger Ablagerung an den Herz-Kranzgefäßen als der Durchschnitts-Westeuropäer oder Amerikaner. Und die sterben leider frühzeitig, weil sie nicht so gute hygienische Bedingungen haben an Infektionserkrankungen, weil sie kein sauberes Wasser haben. Aber wenn sie das hätten, wären die sicherlich auch eine Blue Zone, wo diese Longevity, diese langlebigen Menschen wohnen.
Ja, also die blaue Zone, wo die Menschen wohnen, also die über 100-Jährigen, wo man sich wundert,
wie alt die werden. Und, aber die sozialen, stabilen Bindungen haben größeren Einfluss, als wir denken. Man sagt zum Beispiel, wenn man sich einsam fühlt, Einsamkeit ist tatsächlich so schädlich wie 12 Zigaretten pro Tag rauchen. Und wenn ich Studien lese, wo es heißt, dass sich Jugendliche heutzutage einsam fühlen. Immer mehr Jugendliche fühlen sich einsam. Das erschreckt mich schon, muss ich sagen. Weil wir sind ja vernetzter als je zuvor, aber irgendwie fühlen sich doch viele Menschen einsam.
Das ist ja hochinteressant, weil viele denken ja zum Beispiel, was das Organische angeht, dass diese krankhaften Ablagerungen in unseren Gefäßen, die Atherosklerose ist der Fachbegriff, dass das ein unvermeidlicher Effekt ist, den das alternde Herz erfährt. Wenn ich also dieses Beispiel höre, es muss nicht unbedingt ein Effekt sein.
Nee, es muss nicht unbedingt sein. Und man kann auch jahrelang ablagerungsfrei leben und auch verhindern, dass sich diese Ablagerungen überhaupt bilden.
Welche Rolle spielt dabei Epigenetik zum Beispiel, also das bestimmte genetisch, wir haben ja vorhin schon mal über die genetischen Wirkungen gesprochen, dass bestimmte Schalter umgelegt werden, weil es bestimmte Einflüsse von außen gibt?
Das hat einen großen Einfluss. Wir wissen ja zum Beispiel auch schon, dass die Herzgesundheit der Ungeborenen im Mutterleib geprimed wird durch die Epigenetik, wie die Mutter lebt und so weiter. Ne? Und wissen da auch, da gibt es ganz spannende Daten zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Frauen einer großen Hungerperiode ausgesetzt waren, während zum Beispiel diesen Dutch Hunger Winter in den 40er Jahren.
Holländischer
Hunger. Ja, genau, der holländische Hungerwinter, wo die Frauen höchstens 1000 Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen konnten, massiv unterernährt waren. Und das hat tatsächlich die Epigenetik der Kinder, der Mutter, der ungeborenen Kinder so verändert, dass die alle spät im späteren Leben sehr stoffwechselkrank wurden. Man denkt ja eigentlich, okay, die sind ja bestimmt total gesund gewesen, weil die Mutter so schlank war. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall, weil so viele Stoffwechselprozesse anscheinend da umgeknipst und umgeschaltet wurden, dass die alle frühzeitig Herzerkrankungen mit 50 bekommen haben, Diabetes bekommen haben und alle ausgesprochen ungesund tatsächlich waren, diese ganzen Kinder, die von diesen Müttern geboren wurden. Und das ist schon total interessant. Deshalb sage ich immer, Herzgesundheit beginnt im Mutterleib eigentlich, weil wir auch da schon ganz viel Einfluss auf den Nachwuchs haben, mit Sport, mit, wir wissen, dass Mütter, die sich sehr viel bewegen, sportlich aktiv sind, dass die tatsächlich auch die gesünderen Kinder zeugen und das Risiko für Übergewicht im Jugendalter und sowas damit auch schon mindern.
Wir hören eine nächste Frage.
Haben Allergien und Autoimmunerkrankungen Auswirkungen auf die Herzgesundheit?
Ja, gerade die Autoimmunerkrankungen sind ganz wichtig. Das sind auch oft etwas zu wenig bekannte Risiken für die Herzgesundheit, weil, also jetzt gerade, das ist ja eine Frage von einem Mann, wenn ich es richtig gehört habe, auch Männer haben natürlich Autoimmunerkrankungen, aber mehr Frauen haben Autoimmunerkrankungen wie die rheumatoide Arthritis. Und was da passiert, es kommt natürlich zu vermehrten Entzündungsreaktionen im Körper. Und Entzündungen, müssen wir wissen, die fördern total die Ablagerung in den Herzkranzgefäßen. Das ist einer der Hauptprozesse, ist eigentlich eine Entzündungsreaktion, die wir in den Gefäßen haben, die zu dieser Ablagerung führen. Und das wird durch Autoimmunerkrankungen gefördert. Wenn die Autoimmunerkrankung allerdings gut behandelt ist, wir haben heutzutage sehr gute Medikamente, die die einstellen, die Autoimmunerkrankung, dann ist das Risiko wieder deutlich gesenkt, aber wichtig ist, dass man diese Autoimmunerkrankung gut behandelt. Die Allergien, jetzt so der Heuschnupfen und so weiter, bei mir fängt es jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen an zu jucken in der Nase. Ja, genau, anscheinend. Und da kann man jetzt aber sagen, das ist, hat keinen großen Einfluss auf die Herzgesundheit.
Nennen Sie noch ein Beispiel, wie geht man da gegen Autoimmunerkrankungen medikamentös heute beispielhaft vor?
Naja, es gibt in der Rheumatologie zum Beispiel bestimmte monoklonale Antikörper sogar, die man gibt, um die Entzündungsreaktion niedrig zu halten und auch so stärkere Entzündungshemmer wie zum Beispiel ja Voltaren, aber noch stärker, um halt diese Entzündungsprozesse irgendwie im Zaum zu halten, weil halt wie gesagt eine erhöhte Entzündungsaktivität im Körper und auch eine nachweisbar erhöhte Entzündungsaktivität, die wir auch im Blut messen können durch bestimmte Marker wie das C-reaktive Protein, wenn das erhöht ist, ist das tatsächlich auch ein erhöhtes Risiko, hat man ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen.
Da werden wir natürlich hellhörig. Entzündungsreaktionen sind natürlich fürs Herz schlecht. Und wir wissen, wir lesen ja immer öfter, auch Adipositas sorgt ja dafür, dass im Körper immer so leichte Entzündungsreaktionen stattfinden. Sag ich jetzt mal als Laie, so verstehe ich es.
Ja, genau. Bei der Adipositas, also wenn der BMI größer als 30 ist oder halt diese Ansammlung von vermehrten viszeralen Fett, das ist das Fett, was wir gar nicht mögen, dieses unangenehme Bauchfett. Ja. Das nimmt bei Frauen nach der Menopause eher zu. Wir haben vorher so eine andere Fettverteilung als Frau, eher an Oberschenkel und Gesäß. Da ist es gar nicht so schädlich. Aber dieses viszerale Bauchfett, was Männer früher schon haben, wir dann später auch, das ist tatsächlich, sage ich mal, so eine Art Hexenküche, wo Substanzen gebildet werden, die die Entzündungen hochregulieren und die letztendlich die Ablagerung in den Gefäßen auch total pushen. Deshalb sollte man möglichst dieses massive Übergewicht vermeiden, auch schon gerne in jungen Jahren, weil je länger es besteht, das natürlich auch oft mit Diabetes einhergeht, also mit einer Zuckererkrankung. Und die ist gerade auch für die Frauenherzen extrem ungesund.
Miriam Lehmann hat uns geschrieben an Fragen an den autor@sr.de. Sie möchte etwas wissen zur Wirkung eines erhöhten Kaliumblutspiegels auf das Herz.
Also wir wissen, dass eine kaliumreiche Ernährung und wenn man eher kaliumreich ist, dass das tatsächlich sehr gut ist für die Herzgesundheit. Und Kalium ist ja in Obst und Gemüse ausreichend vorhanden. Genau, Bananen ist da viel drin. Also da gab es jetzt auch gerade wieder eine Studie vor 2-3 Jahren, die gezeigt hat, die Frauen, die sich besonders kaliumreich ernähren und eher hochnormale Kaliumwerte haben im Blut, die haben bis zu 19% niedrigeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber natürlich sollte der Wert nicht über der Norm sein, weil das wieder die Gefahr für Herzrhythmusstörungen birgt. Aber eigentlich, wenn man eine gesunde Niere hat, die ist dafür zuständig, dass das alles ausgeglichen ist mit Natrium und Kalium, dann muss man keine Angst vor einer sehr kaliumreichen Ernährung haben.
Wäre das auch sinnvoll, bei der Hausärztin, beim Hausarzt mal nachzufragen, das Kalium zu kontrollieren oder wäre das ein bisschen übertrieben?
Ja, das kann man machen, aber ich glaube, wenn man ansonsten, wie gesagt, eine gesunde Nierenwerte hat, muss man einfach gucken, dass man sich kaliumreich ernährt. Das ist auf jeden Fall empfohlen. Und dann kann man das sicherlich auch mal kontrollieren lassen, ja.
Doris Jung aus Blieskastel schreibt uns ihre Frage an die Autorin. Welche Rolle bei der Herzgesundheit spielt der leider wie selbstverständlich verbreitete Konsum von Alkohol? Die Frage von Doris Jung. Ja, jetzt sagen Sie uns nicht, dass das Gläschen Rotwein gut fürs Herzen ist. Oder
da mögen
ist
mich das so? Jetzt, zum Glück ist es eine Morgensendung, keine Abendsendung und keiner hat jetzt hoffentlich sein entspanntes Glas Wein in der Hand und möchte von mir jetzt hören, dass er damit aktive Herzpflege macht.
Tatsächlich, wird ja manchmal geschrieben, ne?
Ja, also. Tatsächlich ist das so, dass Rotwein so gut fürs Herz ist. Also letztendlich ist es so, dass wir wissen, fürs Herz ist am besten, so wenig wie möglich Alkohol zu trinken. Kein Alkohol, weil Alkohol wiederum den Blutdruck erhöht und auch das Risiko für Herzrhythmusstörungen, wie zum Beispiel das Vorhofflimmern, erhöht. Aber ich habe ja auch gesagt, der Genuss darf nicht zu kurz kommen im Leben. Und wenn man nun ein Glas Wein am Tag genießt, kann man das machen, aber man darf sich nicht einreden, dass man damit jetzt aktive Herzpflege macht. Ja? Mhm. Somit, wir sagen gerne kein Alkohol, aber ich verurteile jetzt auch nicht, wenn man zum Genuss mal ein Glas Wein trinkt. Man sollte es aber natürlich bitte in Maßen halten.
Brigitte Kullmann-Selzer hat uns auch geschrieben. Wie erkenne ich als vermeintlich gesunde Frau, ob es auch meinem Herzen gut geht? Gibt es ab einem bestimmten Alter passende Vorsorgeuntersuchungen?
Das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil das Problem ist, ein Bluthochdruck oder ein hohes Cholesterin macht leider irgendwie keine Pickel im Gesicht, sodass wir das sehen können, dass wir da irgendwelche Risiken haben. Man muss sie proaktiv messen, um sie zu entdecken. Und meistens werden diese Risiken erst erkannt, wenn die Erkrankung eingetreten ist, schmerzlich durch zum Beispiel einen Herzinfarkt. Deshalb plädiere ich dafür, so früh wie möglich seine Risiken zu kennen. Ich habe in einem Buch auch so eine tolle Checkliste am Ende, wo man so ankreuzen kann, was man hat und was man nicht hat. Und diese ganzen Risikoparameter, wie zum Beispiel den Blutdruck oder auch die Cholesterinwerte, sollte man kennen. Den Blutzuckerlangzeitwert sollte man kennen. Und es gibt leider in Deutschland, auch wenn es die Haupttodesursache ist, die Herz-Kreislauf-Erkrankung keine systematische Herzvorsorgeuntersuchung. Das war jetzt eigentlich mal geplant. Das Gesunde Herzgesetz und die Herzallianz wurde gegründet von unter anderem der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, wo geplant war, dass man wirklich ab 50 systematischen Herzcheck anbietet mit Herzultraschall und vorher alle mit 25, 35 nach Risiken screent quasi, die ganzen Parameter, die ich eben genannt habe, misst. Leider ist das Gesetz jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil es zum Bruch ja der Koalition kam im letzten Jahr. Wir hoffen aber stark, dass das irgendwann wieder mit aufgenommen wird und dass wir irgendwann eine strategische Herzvorsorge machen. Ich empfehle jedem diesen Check-up ab 35, dass man da auf jeden Fall den wahrnimmt. Der steht einem alle 3 Jahre zu beim Hausarzt. Er ist besser als nichts. Ich würde mir noch viel mehr wünschen, was damit drin wäre. Aber eigentlich ist es so, wenn die Hausärzte erkennen, da sind Risiken vorhanden, schicken die eigentlich die Patienten dann schon entsprechend weiter.
Jetzt hat die Hörerin ja gefragt, woran sie das selber erkennt. Das bringt mich zu der Frage, ist genug bei den Menschen bekannt, wie die Symptomatik aussieht? Also ich als Mann würde jetzt denken, Herzinfarkt, das spüre ich irgendwie in der Brust. Das ist ein Stich, das hat man alles schon mal gelesen, das zieht in den Arm. Ist das, diese Symptomatik bei Frauen eine ähnliche oder ist die da auch ganz, ganz anders?
So und so. Also wir wissen, dass die klassischen Beschwerden beim Herzinfarkt ist ja der Druck auf der linken Brust, der sich oft wie so ein Gürtel, sagen die, um die Brust schnallt, immer enger wird oder als würde ein Elefant drauf sitzen, ausstrahlt in den linken Arm, oft auch in den Kiefer und Hals ausstrahlt. Jetzt ist es bei den Frauen so, die haben diesen Schmerz auch, aber er steht nicht so im Vordergrund. Sie haben häufig noch andere diffuse Symptome, die einen leider oft so ein bisschen von der richtigen Diagnose ableiten oder von der richtigen Diagnose abbringen, weil sie haben Kopfschmerzen, ihnen ist übel, sie haben starke Luftnot, sie haben Rückenschmerzen, sie haben wie vielleicht Sodbrennen. Also es sind manchmal so viele verschiedene Symptome. Frauen haben klassischerweise mehr als 3 verschiedene Symptome beim Herzinfarkt. Nicht immer. Aber wie gesagt, es gibt auch Frauen, die ganz klassisch kommen. Und das wird dann oft verkannt, weil sich diese anderen Symptome schon herumgesprochen haben. Die sagen, nee, die hat ja nur Brustschmerzen. Dann kann es ja auch wiederum kein Herzinfarkt sein, weil es ja eine Frau. Also es gibt alles. Wichtig ist, die meisten Frauen, die ich dann frage, die mit so diffusen Symptomen kommen, sage ich, ja, tut es ihnen denn auch in der Brust weh? Ja, das tut auch weh, aber das andere ist alles viel, viel schlimmer gerade. Und somit muss man darauf achten, dass eben halt auch mal eine starke Luftnot, Schweißausbrüche und Kopfschmerzen können auch tatsächlich mal ein Herzinfarkt sein.
Wir hören eine nächste Frage.
Was würden Sie konkret empfehlen bei dem weit verbreiteten Krankheitsbild der therapieresistenten essentiellen Hypertonie? Also bei einem viel zu hohen, nicht einstellbaren hohen Blutdruck mit hypertensiver Herzerkrankung, also bei einer Erweiterung der Herzwände und der Herzhöhlen.
Vielleicht, dass man das nochmal erklärt den Menschen, was jetzt gefragt wurde, wenn das jetzt zu schnell ging.
Lang bestehenden Bluthochdruck ist das Problem, dass das Herz pumpt ja dann immer gegen den hohen Widerstand, weil in den Gefäßen hoher Druck herrscht. Und irgendwann ist das Herz, passt sich dem an und die Herzwände verdicken sich, weil es wie ein Training quasi bei jedem Schlag macht und gegen diesen hohen Druck anpumpen muss. Und das nennen wir dann irgendwann auch hypertensive Herzerkrankung. Und bis zum gewissen Maß macht das Herz das mit, aber irgendwann macht es dann in Anführungsstrichen auch schlapp. Deshalb ist es wichtig, dass man den Blutdruck gut einstellt, damit eben diese Verdickung der Herzwände nicht eintritt. Und das ist natürlich eine wichtige Frage. Letztendlich sollte alles irgendwie darauf abzielen, den Blutdruck gut einzustellen. Wenn das mit den Medikamenten nicht klappt, gibt es auch noch interventionelle Verfahren, die sogenannte renale Denervation. Da werden so Nervenleitfasern in der Nierenschlagader verödet. Das ist so letztendlich Ultima Ratio. Wenn der Blutdruck nicht einstellbar ist, trotz verschiedener Medikamente, gibt es dann noch solche Verfahren, die man einsetzen kann. Aber es sollte irgendwie alles darauf abzielen, den Blutdruck in den Normbereich zu kriegen, weil je höher der Blutdruck, desto höher das Schlaganfall- und das Herzinfarktrisiko.
Wir haben vorhin über die Indikatoren gesprochen, die man vielleicht abchecken sollte. Ich habe aus Ihrem Buch jetzt gelernt, als der genaueste Indikator für die Einschätzung für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat sich zunehmend das ApoB, ich sage jetzt mal abgekürzt, herausgestellt. Was ist das für ein Stoff und was misst man da, wenn man sich den testen lässt?
Also meinen Sie das Lipoprotein klein A oder ApoB generell?
Das ApoB generell, also genau. Die Partikel, die im Blut kursieren.
Genau, das sind die Anzahl der gefäßschädigenden Cholesterin. Cholesterinpartikel. Wir bestimmen ja meistens in Anführungsstrichen nur das LDL-Cholesterin bei den Patienten. Noch genauer ist das sogenannte ApoB. Da werden wirklich alle gefäßschädigenden Partikel mit erfasst. Und das ist noch ein bisschen besserer Parameter zur Abschätzung des Herzerkrankungsrisikos. Trotzdem führen wir im Alltag oft die LDL-Messung alleine durch, weil wir wissen, das ist jetzt auch nicht so viel schlechter, wenn wir den Patienten kennen und seine Nebenerkrankungen kennen, weil häufig wird zum Beispiel bei Patienten mit Diabetes ist das LDL so ein bisschen falsch niedrig. Aber wir wissen ja dann, wenn der Patient vor uns sitzt, was er noch für Nebenerkrankungen hat. In den Studien zeigt sich immer wieder, dass ApoB am genauesten ist. Aber das ist halt, wie gesagt, im Labor unter Messbedingungen, wo der Patient nicht vor uns sitzt. Im Alltag ist es schon okay, wenn man das LDL-Cholesterin misst.
Also Cholesterin ist einer der Schlüssel. LDL, haben wir alle schon mal gehört, ist das, wenn man so will, das schlechte Cholesterin. Genau. HDL das gute. Schützt denn, jetzt mal umgekehrt gefragt, ein besonders hoher HDL-Spiegel, also viel gutes Cholesterin, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und gleicht möglicherweise einen schlechten LDL-Wert aus?
Das dachten wir tatsächlich lange Zeit und deshalb hat man auch mal so bestimmten Quotienten aus LDL und HDL bestimmt und immer gesagt, der ist gut, das ist nicht schlimm, dass das LDL erhöht ist, weil das HDL ja hoch ist. Jetzt weiß man inzwischen aber leider, dass das nicht der Fall ist. Hohe HDL-Werte schützen einen nicht vor Herzerkrankungen, aber sehr, sehr niedrige HDL-Werte, wenn die unter 40 zum Beispiel sind, unter 40 Milligramm pro Deziliter, erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Trotzdem, es wurden immer wieder Versuche unternommen, Medikamente zu entwickeln, die das HDL erhöhen, weil man dachte, damit tut man den Menschen Gutes, wenn man ihr HDL erhöht. Aber bisher konnte keine Studie zeigen, dass das letztendlich ein Benefit war für die Herzgesundheit, wenn man das HDL medikamentös auch erhöht hat.
Christel André hat uns geschrieben, jetzt bin ich hier kurz verrutscht, Entschuldigung, so jetzt habe ich die Frage wieder. Welche Ernährungsweise empfehlen Sie Übergewichtigen, die auch herzkrank sind? Wäre das Intervallfasten zum Beispiel 8-16 möglich oder ist es zu belastend, fragt Christel André aus Schwalbach.
Also die Lieblingsernährungsweise, ganz wichtig ist natürlich immer, dass man den Energiebedarf oder die Energiezufuhr dem Energiebedarf anpasst. Und da ist es eigentlich ganz egal, welche Art der, in Anführungsstrichen, Diät man macht, ob man das mit Intervallfasten macht oder ob man dreimal pro Tag kleinere Mahlzeiten zu sich nimmt. Das schneidet in Studien ähnlich gut ab. Die Ernährungsweise, die wir als Kardiologen empfehlen, ist die sogenannte DASH-Ernährung. Das steht für Dietary Approach to Stop Hypertension, haben sich die Amerikaner überlegt. Das ist letztendlich so eine Ernährungsweise, die wir bei Bluthochdruckpatienten auch bevorzugen oder die wir generell empfehlen. Das ist eine mediterrane Ernährung mit Limits für den Alkohol- und Salzkonsum. Und das ist auch ganz wichtig für die etwas Übergewichtigen. Die essen in der Regel auch essen wir alle zu viel Salz und durch das Einsparen von Kochsalz und Zufuhr oder auch Austausch mit Kaliumsalz zum Beispiel, es gibt so spezielles Kaliumsalz, das wirkt sich sehr positiv auf die Herzgesundheit aus und Blutdruck senken. Somit ist das eigentlich diese Dash-Ernährung was ich auf jeden Fall empfehlen würde und dann natürlich entsprechend, ob man das jetzt als Intervallfasten macht, das kann man machen, je nachdem. Ich weiß nicht, ob sie Herzerkrankung, hatte sie schon Herzerkrankung, habe ich jetzt nicht mehr ganz genau.
Das geht jetzt hier aus der Frage nicht unbedingt hervor.
Das ist immer dann so ein bisschen ein Problem, wenn die schon viele Medikamente nehmen müssen und dann haben die oft ein Problem mit diesem Intervallfasten. Ja. Und es ist auch genauso gut, 3 kleine Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen. Mhm. Aber an einer längeren Fastenperiode, wie zum Beispiel 16 Stunden, ist eigentlich jetzt nichts, was schädlich ist. Also das kann man machen, wenn man es gut verträgt. Viele Frauen vertragen es aber zum Beispiel schlecht.
Einige Menschen haben uns geschrieben, sie wollen nicht unbedingt von Medikamenten abhängig sein und wollen auch wirklich gerne Ernährungstipps haben, die sie jetzt auch gegeben haben. Es gibt auch konkrete Ernährungstipps, um den LDL-Cholesterinwert zu senken. Haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Das ist im Prinzip auch das Ähnliche. Also eine mediterrane Ernährung mit guten Fettsäuren. Und
genau, die guten Fette sind wichtig. Was da auch ganz wichtig ist, dass wir genug Ballaststoffe tatsächlich essen, weil die Ballaststoffe, die saugen so ein bisschen das Cholesterin auch ein bisschen raus und befördern es in die Toilette. Und deshalb ist eine ballaststoffreiche Ernährung hier total wichtig. Auch total gut für den LDL-Cholesterinspiegel sind zum Beispiel Walnüsse. Eine Handvoll Walnüsse pro Tag sind gute, gesunde Fette und drin, die letztendlich senken auf den Cholesterinspiegel sich auswirken. Aber man darf bei dem Ganzen, möchte ich jetzt auch nicht Frust hervorrufen, weil viele sich mit Ernährung extrem abmühen und trotzdem den LDL-Wert nicht wirklich runterbekommen. Also dieser Effekt ist begrenzt. Alle, die jetzt bis heute nur aus der Fritteuse gelebt haben und jetzt ab morgen dann auf die Dash-Ernährung umstellen, die werden super Erfolge haben, was die Senkung ihres LDL-Spiegels angeht. Aber die sich jetzt bisher schon ziemlich gut und gesund ernähren, ballaststoffreich, viel Gemüse, Pflanzen betont, den kann man nicht übel nehmen, wenn der LDL-Spiegel nicht weiter sinkt, weil, wie gesagt, 2/3 des Bedarfs produziert die Leber selber. Und da können wir relativ wenig Einfluss dann mit der Ernährung nehmen.
Christina Ludwig hat uns geschrieben, ich habe kein Übergewicht, ich ernähre mich gesund und treibe regelmäßig Sport, habe aber immer einen Gesamtcholesterinwert von 280 bis 300. Ablagerungen habe ich bislang keine. Mein Vater hatte auch hohes Cholesterin. Was sollte ich tun, fragt Christina Ludwig. Kann man das pauschal beantworten? Oder?
Ja, pauschal kann man es nicht so gut beantworten. Also das ist ganz wichtig, über was sie sagt. Die sogenannte familiäre Hypercholesterinämie, also die angeborene Fettstoffwechselerkrankung, ist die häufigste Stoffwechselerkrankung, die mit 1 zu 250 auftritt. Also das ist wirklich keine seltene Erkrankung. Und wenn es in der Familie vorzeitig Herzinfarkte gab, ich weiß nicht jetzt, ob der Vater einen hatte, dann ist es wichtig, dass man bei sich auch die Blutfette kennt. Also es ist gut, dass sie die schon weiß. Ich kann jetzt aus dem Gesamtcholesterin leider nicht das LDL-Cholesterin oder das ApoB ableiten. Wenn sie da entsprechend erhöhte Werte hat und je nach Alter, bin ich ja eher der Fan, dass man das frühzeitig eher lieber ein bisschen absenkt, bevor man irgendwann Ablagerungen hat und dann erst anfängt, das abzusenken. Das ist so ein bisschen eine Strategie, die ich eher verfolge, wo ich denke, das wäre Prävention, wenn wir anfangen würden, das vorzeitig abzusenken, weil oft heißt es halt, sie sind ja noch gesund und sie haben ja nichts, dann müssen wir ja nichts machen. Aber das ist wie beim Rauchen, je länger über den Zeitraum, desto höher die Gefahr, dass sich halt Ablagerungen bilden.
Dr. Katharina Hamm ist heute unser Gast, Kardiologin. Ihr Buch trägt den Titel Save Your Heart, starte deinen Weg in ein herzgesundes Leben. Zuschrift von Charlotte an WhatsApp hat sie geschrieben, 0681 65 100. Sie fragt etwas über jüngere Frauen. Spielt die Einnahme der Pille auch eine Rolle für das Herzinfarktrisiko bei jüngeren Frauen?
Generell haben ja jüngere Frauen ein sehr, also mit jüngeren Frauen sage ich immer zwischen 20 und 30, ist ja so das typische Alter, wo man die Pille nimmt oder sogar noch jünger. Diese Frauen haben ein sehr niedriges Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle und deshalb kann man denen je nach Risikoabwägung auch ohne schlechtes Gewissen die Pille verordnen tatsächlich. Wir wissen aber, dass die Pille das Thromboserisiko, also das Blutgerinnselrisiko erhöht, Thrombose und Lungenembolie. Und da sollte man immer vorsichtig sein. Gerade das in Kombination, wenn die jungen Frauen noch rauchen, sollte man bitte nicht tun. Es gab jetzt gerade wieder große Analysen, die gezeigt haben, dass die hormonalen Kontrazeptive, also die Pille, dass die leicht das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte erhöhen. Aber das ist so minimal, dass ich trotzdem nicht davon abraten würde, bei den Frauen, wenn sie sonst gesund sind, die Pille einzunehmen.
Stefanie Karg hat uns geschrieben, sie möchte noch mal ein bisschen mehr wissen über die Ernährung, speziell was Speiseöle angeht. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet.
Ja, das Lieblingsöl der Kardiologen ist das Olivenöl tatsächlich. Und das empfehle ich auch tatsächlich jedem. Auch Rapsöl ist besser als gesagt. Das wird ja auch oft, also gerade so in sozialen Medien gibt es ja immer sehr viele verschiedene Meinungen, welches jetzt das beste Öl ist. Ich finde, dass Olivenöl ein sehr gutes Öl ist. Oder das ist auch nachgewiesen, Olivenöl, ein Löffel pro Tag, ist wirklich super für die Herzgesundheit, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und das sind eigentlich so die Öle, die in meinem Haushalt stehen, Olivenöl und Rapsöl.
Wie ist das mit dem Kokosöl? Da liest man ja immer, da liest man Widersprüchliches, kann ich mir nur so sagen.
Es lässt sich halt gut erhitzen, aber es sind nicht so viele gute Fettsäuren drin. Es hat auch diese mittelkettige Fettsäure drin, die ganz okay ist. Aber natürlich müssen wir uns beim Kokosöl auch mal so ein bisschen aus Umweltaspekten uns überlegen, wo kommt das her? Das ist ziemlich lange gereist, bis es bei uns in der Pfanne landet zum Braten. Aber es ist natürlich, aber es ist jetzt nicht die super gesunde Alternative. Ich verwende es auch ab und zu, ja. Aber vorzugsweise steht bei mir eigentlich das Olivenöl tatsächlich im Fokus.
Wir hören eine nächste Frage.
Es gibt ja Broken Heart Syndrom, das vorwiegend Frauen betrifft. Wie kann die Autorin erklären den Unterschied zwischen Männern und Frauen und wie ist die Verteilung, die Inzidenz, also die Fallhäufigkeit bei Frauen zu Männern und wie erklärt sich eine mögliche Diskrepanz?
Das gebrochene Herz, das gibt es, ja?
Das Broken Heart gibt es tatsächlich und das wird tatsächlich zu 90% bei postmenopausalen Frauen gefunden und nur 10% der Männer bekommen ein Broken Heart Syndrom. Und das sind gerade die postmenopausalen Frauen, wenn man weiß, dass das Östrogen vorher anscheinend einen schützenden Einfluss hat. Und es kommt bei diesem Broken Heart Syndrom zu so einer überschießenden Stressreaktion, letztendlich zentral auch im Hirn, in der Hypophyse, mit massiver Ausschüttung von Stresshormonen über die Nebennierenrinde. Und die attackieren quasi bestimmte Regionen im Herzen, am Herzmuskel. Und da ist es so, dass anscheinend vorher das Östrogen das gut abblocken kann, diese überschießende Stressreaktion, und da dann nicht mehr. Und dann greift es den Herzmuskel an und dadurch bekommen wir auch diese typische Verformung des Herzmuskels. Das sieht dann so tintenfischfallenartig aus. Deshalb heißt es auch Takotsubo-Kardiomyopathie im Fachjargon. Ich habe ja eine schöne Abbildung in dem Buch auch drin, wie das Herz sich da so typischerweise verformt. Und ja, da ist man tatsächlich mit der Forschung, weiß man das auch noch nicht so genau, warum die Männer das dann deutlich weniger bekommen. Die haben wahrscheinlich einfach nicht so eine Stressachse, so eine ausgeprägte Stressreaktion, wie wir Frauen, nicht so überschießende Stressreaktion und so ein Sturm dieser Stresshormone, wie wir Frauen. Wir wissen aber auch, es gibt zum Beispiel das Happy Heart Syndrom, gibt es nämlich auch.
Kann also auch
sehr
sein,
positive oder? Emotionen, wie zum Beispiel die Geburt, keine Ahnung, eines Enkelkindes oder eine Hochzeit, kann tatsächlich auch mal ein Happy Heart Syndrom auslösen. Das gibt es tatsächlich auch und das ist, da forschen wir gerade immer noch weiter. Das ist ganz spannend.
Zeigt den Einfluss der Psyche, der Emotionen auch auf das Herz.
Absolut, ja, ja.
Also wir lesen auf der anderen Seite ja auch immer öfter, weiß ich nicht, wie ernst das zu nehmen ist, dass wenn zum Beispiel WM-Finale ist und viele Menschen zu Hause da das Finale sich angucken, mitfiebern, dass sich da auch bei Menschen Herzprobleme ereignen können und dass die Wahrscheinlichkeit höher ist.
Yeah,
ist ja auch eher ein positiver Moment.
Ja, es gibt aber auch Untersuchungen, die zeigen, dass gerade so Fußballspiele, wenn Weltmeisterschaften sind, dass da tatsächlich die Herzinfarkt-Inzidenz deutlich hoch geht und es zu vermehrten Herzinfarkten kommt in dieser Zeit, weil natürlich auch zusätzlich oft noch Alkohol mit im Spiel ist und so weiter. Aber das sind so Hochzeiten auch für Herzinfarkte, solche Ereignisse. Sportereignisse, Fußballereignisse und dann, wie gesagt, Kälteperioden typischerweise noch, wenn es kalt ist. Dann haben wir auch mehr Herzinfarkte.
Wie ist da der Zusammenhang? Speziell Kälte?
Na, letztendlich verengen sich bei Kälte ja die Gefäße. Okay. Der Blutdruck steigt an und dadurch steigt einfach auch die Herzinfarktgefahr. Ja.
Blutdruck, Bluthochdruck, ein ganz wichtiger Faktor, den Sie auch im Buch beschreiben. Da habe ich nun gelernt, bei Frauen kann bereits ein geringerer Anstieg des Blutdrucks eher zu einem Herzinfarkt führen als bei Männern. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden, weil bei den Frauen ist es ja so, ich kenne viele junge Frauen, die beschweren sich in Anführungsstrichen über ihren niedrigen Blutdruck. So in ihren 20er Jahren haben die häufig eher einen Blutdruck nur von 100 zu 80 und fühlen sich, oder 100 zu 70 und fühlen sich ganz schlapp. Und dann sage ich immer, dass das Beste, was euch passieren kann, ist ein niedriger Blutdruck. Der schützt eure Gefäße. Und dann kommt es aber, wir wissen, bei den Frauen steigt so ab den 30er, am Ende der 30er, steigt der Blutdruck kontinuierlich an. Und dann steigt der immer weiter und auch steiler an als bei Männern in dieser Lebensphase. Männer haben schon früher einen erhöhten Blutdruck als Frauen. Also nach der Pubertät gehen die Kurven so ein bisschen auseinander zwischen Männern und Frauen. Bei den Männern steigt er dann steiler an, bei den Frauen ist er dann niedriger. Aber dann in den 30ern überholen tatsächlich die Frauen mit ihrem Anstieg den Blutdruck. Und dann haben sie halt oft mit 40 einen Blutdruck von 130 zu 80. Das ist jetzt noch nicht erhöht, also das ist schon leicht erhöht nach den neuesten Leitlinien. Aber ist noch nicht so, dass wir sagen würden, dann setzt man jetzt Medikamente ein. Das ist aber von 100 auf 130 angestiegen. Also diese 30 Millimeter Hg, wissen wir, die haben auch einen großen Einfluss auf das Herzinfarktrisiko, weil es letztendlich das Gefäßsystem ja auf einmal, ist es ja mehr Druck ausgesetzt. Und deshalb überlegt man auch immer wieder, ob man für Frauen diese Referenzwerte noch mal ein bisschen herabsetzt oder noch individueller betrachtet und eben nach diesem Anstieg des Blutdrucks über die Jahre geht. Deshalb propagiere ich immer auch an alle junge Frauen da draußen, messt mal regelmäßig euren Blutdruck. Das ist was man wirklich auch schon früh machen sollte, um eben zu gucken, wie verhält er sich denn über die Jahre.
Darauf geht auch unsere Hörerin Hiltrud aus Bad Heilbrunn ein. Sie schreibt, ich bin Mitte 50 und nehme zurzeit ein blutdrucksenkendes Medikament ein. Aber nun habe ich extrem schwankende Werte über den ganzen Tag. Woher kommen diese Schwankungen?
Ja, wenn sie Anfang 50 ist, weiß ich nicht jetzt, wie ihr Wechseljahrsstatus zum Beispiel 50. ist. Ja, das kommt da nämlich auch oft in dieser Phase dazu, dass da, je nachdem, wie das mit den Hormonen, das auch oft nicht alles so ausgeglichen verläuft und dass gerade Frauen so in ihren 50ern oft sehr schwankende Blutdruckwerte haben. Und das macht es tatsächlich ein bisschen schwierig bei der Einstellung, weil es hängt ja auch vom Wetter ab. Es hängt also bei Hitze, wenn es wieder wärmer wird, dann brauchen die oft weniger Blutdruckmedikamente, weil die Gefäße eh weitergestellt sind. Und da ist es ganz schwierig oder auch wichtig, dass man die richtige Dosis findet und der Patient oder die Patientin sich damit wohlfühlt. Und dann darf man auch selber mal aktiv werden, sagen, jetzt ist er so niedrig, jetzt nehme ich mal nur eine halbe Tablette. Und das ist was man so ein bisschen mit lernen muss, damit zu leben und aber auch so ein bisschen mündig für sich selber zu werden und sagen, okay, jetzt ist heute Morgen nur mein Blutdruck bei 100, jetzt schlucke ich die Tablette vielleicht nicht und messe mal über den Tag. Aber das ist oft nicht ganz einfach, da die richtige Dosierung gerade am Anfang und gerade auch bei den Frauen zu finden.
Und es gibt, wenn man beim Arzt ist, ja dann auch die sogenannte Weißkittel-Hypertonie, ja. Also dass die Leute dann so nervös sind und in dem Moment dann einen hohen Blutdruck haben, der möglicherweise ein verzerrtes
Bild gibt. Ja, der zählt nicht. Das haben wir jetzt auch wieder, gab auch wieder eine Studie letztes Jahr, die gezeigt hat, nur wenn er diese isolierte Weißkittel-Hypertonie beim Arzt, die können wir vernachlässigen. In solchen Fällen ist immer ganz hilfreich, die Patienten mit einer 24-Stunden-Blutdruckmessung nach Hause zu schicken, dass sie wirklich zu Hause im normalen Setting über 24 Stunden den Blutdruck monitoren. Ganz wichtig ist auch der nächtliche Blutdruck zum Beispiel. Da müssen wir sehen, dass er nachts gut runtergeht. Und der hat viel mehr Aussagekraft als jetzt diese einmalige Messung also das sehe ich ganz häufig. Passt bei gefühlt jedem zweiten, wo ich den Blutdruck dann das Blutdruckgerät ansetze, da sind die Werte dann so grenzwertig und die gucken mich ganz mit ganz schlechtem Gewissen an, dann sage ich schon immer, ist alles gut.
Aber auch das zeigt wieder die Wechselwirkung mit der Emotion.
Ja, natürlich, klar. Da ist man aber auch oft werden die ja reingerufen. Eigentlich sollte man 3 bis 5 Minuten ruhen oder sogar liegen, bevor man den Blutdruck misst. Mhm. Aber wo wird das in der Praxis denn gemacht? Da wird man reingerufen, dann schnell ausgezogen, die Blutdruckmanschette dran, dann wird schnell gemessen und alles ist ja doch ein bisschen unter Druck und Eile. Also ich zweifle jetzt mal an, dass der Blutdruck im Praxisalltag immer komplett richtig gemessen wird.
Blutdrucksenkungen, auch da nennen Sie Dinge, die wir schon gehört haben jetzt in der Sendung. Alkoholrestriktionen, Kochsalzrestriktionen, Ernährung umstellen, die mediterrane Diät, über die wir gesprochen haben, Gewichtsreduktion. Hier steht, ab 3 Kilogramm Gewichtsverlust erreicht man was für eine Blutdrucksenkung?
1 bis 2 Millimeter
Hg tatsächlich.
Das ist tatsächlich, also viele Patienten sagen mir, ich habe jetzt 10 Kilo Gewicht abgenommen, ich brauche keine Blutdruckmedikamente mehr. Das ist tatsächlich ein guter Effekt des Abnehmens.
Und das kann über Sport passieren.
Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das geht dann nur mit Bewegung und natürlich Anpassung der Ernährung. Das muss immer zusammengehen. Jetzt nur Sport und gleich alles weiter essen, das hilft auch nicht, sondern die Ernährung muss damit dabei sein. Aber ich möchte mal, wie gesagt, auch so eine Lanze brechen für die Kochsalzreduktion bzw. das Kaliumsalz, was meiner Meinung nach viel zu wenig propagiert wird. Es gibt so spezielles Blutdrucksalz, wo 1/3 des Kochsalzgehaltes durch Kaliumchlorid ersetzt wird. Und da wissen wir, dass das super Effekte auf den Blutdruck hat. Bei mindestens 50 bis 60 80% der Bevölkerung wirkt das extrem gut, wenn wir dieses Kaliumsalz, gerade zum Nachsalzen zu Hause ist das super, das zu Hause zu haben und zum Nachsalzen zu verwenden, weil wie gesagt, wir essen alle so im Durchschnitt 10 bis 12, also der Durchschnittsdeutsche ist 10 bis 12 Gramm Kochsalz pro Tag, wir sollten aber eigentlich nur 5 bis 6 oder 6 Gramm pro Tag zu uns nehmen und natürlich in so Fertiggerichten und so weiter ist extrem viel, aber viele salzen auch einfach viel zu viel nach. Das gilt jetzt nicht bitte für die Leute, die das jetzt vielleicht beim Sport gerade hören, die jeden Tag 2 Stunden joggen, die haben einen erhöhten Kochsalzbedarf. Das ist auch okay, wenn die gut Kochsalz essen. Aber der Durchschnittsdeutsche, der isst einfach zu viel Kochsalz. Und der könnte sich was Gutes tun, wenn er etwas einspart.
Kann man über den Daumen gepeilt sagen, was für einen Sport man treiben sollte? Sagen wir mal, wenn man jetzt nicht so super begeistert von Sport ist, was sollte man anpeilen? Wie viel Bewegung pro Woche? In welcher Form?
Ja, es sind ja immer diese goldenen 150 Minuten pro Woche, die empfohlen werden.
Ist das dann richtig harter Sport,
150 Minuten? Nee, das sind schon moderate Aktivität. Da zählt ja schon der Spaziergang dazu.
Schnelles Spazierengehen.
Genau, und wir wissen auch immer, den größten Effekt auf die Senkung der Gesamtsterblichkeit und so weiter sehen wir immer, wenn die Menschen überhaupt anfangen, sich erstmal zu bewegen. Dann ist wirklich das Allerbeste. Ob jetzt nachher jemand 3 Stunden oder 6 Stunden pro Woche joggen geht, ist tatsächlich relativ egal für die Sterblichkeit, weil die Kurve geht nicht weiter runter. Irgendwann geht sie sogar wieder hoch, weil man zu viel Sport macht und sich nicht mehr richtig regeneriert. Aber so zwischen, ich sage mal, 150 bis 300 Minuten moderate Aktivität, was halt so schnellem, strammem Spazieren gehen oder lockerem Radeln ohne Elektrohilfe entspricht oder 75 bis 100 Minuten wirklich knackig, also schnell schwimmen, joggen gehen. Das ist ideal, wenn man das macht pro Woche. Und gerne, steht ja auch in meinem Buch noch ausführlich da, dass man natürlich noch das Krafttraining nicht vergessen sollte. Und gerade die Frauen ab 50 wirklich auch systematisches Krafttraining machen sollten, um ihre Muskulatur zu erhalten. Weil das so der Protektor quasi für unsere Gesundheit, unsere Muskeln sind nicht nur der Schutz nach außen, sondern auch Schutz nach innen, weil es eben so gut für die Gefäße ist und für das Herz.
In dem Zusammenhang ein kleiner Querverweis zu unserer Sendung mit Professor Frohböse, der das auch genau beschrieben hat, wie die Muskeln segensreich wirken und warum es auch im hohen Alter noch wichtig ist, dass man die sich erhält und Muskelübungen macht. Jetzt haben wir über Adipositas gesprochen. Diese Abnehmspritze scheint immer verbreiteter zu sein. Das schwappt so irgendwie aus Hollywood-Kreisen jetzt hier langsam auch rüber. Ist das in manchen Fällen der richtige Weg oder ist das möglicherweise auch problematisch fürs Herz?
Nee, ganz im Gegenteil. Die Abnehmspritze, also das Semaglutid, das Ozempic, das wirkt sich in allen Studien extrem positiv auf die Herzgesundheit aus. Sprich, die haben weniger Bluthochdruck, die haben weniger Herzinfarkte. Wir wissen auch, dass bei Patienten mit Herzschwäche dieses Medikament sehr gut, sprich mit einer Reduzierung der Krankenhausaufnahmewahrscheinlichkeit und so weiter einhergeht. Also an sich ist diese Spritze extrem gut tatsächlich fürs Herz und eine gute Strategie für Menschen, die einfach nicht durch die ganzen anderen Maßnahmen, um Gewicht abzunehmen, in den Zielbereich letztendlich kommen. Also somit ist die Spritze, die Substanz an sich, ist super gut getestet auf Herzrisiken. Und also die werden ja immer getestet, diese ganzen neuen Medikamente. Und da hat sich sogar überraschenderweise wirklich ein extrem positiver Effekt auf die Herzgesundheit gezeigt. Also damit macht man seinem Herzen tatsächlich was Gutes.
Trotzdem schreiben Sie, es ist nicht der Königsweg.
Es
ist aber in manchen Fällen möglicherweise ein Ausweg.
Ja. Genau, also ich finde so, um quasi erstmal runterzukommen. Man muss wissen, leider, wenn man die wieder absetzt, die Spritze, geht das Gewicht meist wieder hoch. Das ist wie mit einer normalen Diät wieder aufhört, geht das Gewicht ja auch wieder hoch. Also so muss man das halt sehen.
In einer Form abhängig dann davon.
Genau. Und da ist natürlich, muss gleichzeitig immer noch eine Ernährungs- und Bewegungsumstellung erfolgen und das auf jeden Fall gleichzeitig mitverfolgt werden. Aber an sich ist die Abnehmspritze fürs Herz eher kardioproduktiv.
Herzschützend.
Richtig.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie gefährlich ist das viszerale Fett für die Herzgesundheit und wie kann man es zuverlässig messen?
Haben wir eben schon mal angedeutet, das Bauchfett, das ist ja, schreiben Sie auch, so eine Art, naja, Chemielabor.
Hexenküche fast. Für Hexenküche die ganzen, nennen Sie es, ja. Ja, genau, da werden halt viele sage immer, entzündungsfördernde Substanzen gebildet und letztendlich auch der Diabetes begünstigt, weil die Insulinwirkung dadurch abgeschwächt wird, also das Hormon, was dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel ausgeglichen ist. Und das viszerale Bauchfett lässt sich jetzt, wenn man es auf die Waage stellen, das ist der BMI auch so ein bisschen begrenzt immer tatsächlich als Referenz, weil es kann auch jemand einen erhöhten BMI haben, der gar kein Fett hat, sondern der sehr viel Muskelmasse hat. Deshalb ist hier mal ganz wichtig, so eine bioelektrische Impedanzmessung zu machen und eine genaue Körperzusammensetzung zu messen und gucken, wie hoch ist der Anteil der Muskelmasse am Gewicht und wie hoch ist der Anteil am Fettgewebe. Und das ist eigentlich die zuverlässigste Methode. Alternativ wird auch noch der Bauchumfang gemessen. Letztendlich auf Bauchnabelhöhe sollte man auch den Bauchumfang messen. Damit kann man das viszerale Fett auch ganz gut abschätzen. Bei Frauen sollte der Umfang in Höhe des Bauchnabels nicht mehr als 80 cm tatsächlich sein. Mhm. Und bei den Männern, glaube ich, 86 habe ich geschrieben.
Können wir nochmal nachschauen.
Ja. Und damit lässt sich es ganz gut abschätzen, aber am genauesten ist, wie gesagt, diese genaue Messung mit diesen Körperfettwagen.
Weil es gibt sozusagen auch schlanke Kranke.
Es gibt auch schlanke Kranke. Nur weil jemand jetzt mit der Jogginghose bei mir in der Praxis steht oder in der Klinik steht und sportlich aussieht, heißt es nicht, dass er gesund ist. Sondern es gibt auch wirklich schlanke Kranke, die stoffwechselkrank sind und die ein hohes Cholesterin haben, von dem sie nichts wissen. Das ist ganz wichtig. Und es gibt auch, soll es nicht despektierlich klingen, aber es gibt auch fitte Fette. Also es gibt auch wirklich sehr fitte, übergewichtige Menschen, die eine gute Stoffwechselgesundheit haben. Ja? Also das sind dann die massiv übergewichtigen selten, aber die so ein paar Kilo zu viel haben, die sind oft gar nicht so ungesund. Gerade es gibt ja viele, die da sehr aktiv sind. Deshalb kann ich jedem wirklich empfehlen, werdet aktiv, egal. Das ist immer gut.
Wir haben einige Fragen von Hörerinnen noch zu Hormonen. Wir haben ja schon über Hormone gesprochen, dass das Östrogen sehr segensreich ist, was die Verhütung von Herzproblemen angeht. Umstritten sei ja vor dem Hintergrund eine Hormonersatztherapie, ob die sinnvoll ist. Wie ist da die Studienlage? Gibt ja die Vermutung, dass die Einnahme von Hormonen zu Schlaganfällen, zu Brustkrebs, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Was ist da der Stand der Wissenschaft?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, dem ich ja auch ein ganzes Kapitel gewidmet habe in meinem Buch, weil Hormone tatsächlich gerade von auch so meinen kardiologischen Kollegen häufig irgendwie verteufelt werden, weil alle nur diese alten Studien im Kopf haben, die WHE-Studie, die um die Jahrtausendwende durchgeführt wurde, wo gezeigt wurde, da wurde aber auch jeder Frau, egal ob sie Wechseljahrsbeschwerden hatte, egal wie alt sie war, wurde orales, also ein Tablettenöstrogen gegeben und da hat sich halt eben gezeigt, dass es zu vermehrt zu Schlaganfallen, Herzinfarkten und auch Brustkrebs kam. Wir sind jetzt heutzutage etwas weiter. Wir haben andere Hormone, andere Formen der Hormonersatztherapie. Wir arbeiten viel mit der bioidentischen Hormonersatztherapie über transdermale, also über die Haut gegebene Hormone. Und hier ist es so, wir wissen, dass wenn eine Hormonersatztherapie früh genug begonnen wird und nicht erst 6 bis 10 Jahre nach der Menopause, dass die tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Herzgesundheit haben kann. Aber sie ist jetzt nicht zugelassen, die Hormonersatztherapie zum Schutz des Herzens, sondern sie ist, wie gesagt, immer noch zugelassen zur Bekämpfung der Wechseljahrsbeschwerden. Und hier ist sie wirklich extrem effektiv und darf man den Frauen auch auf jeden Fall empfehlen, wenn sie Wechseljahrsbeschwerden haben, eine Hormonersatztherapie zu machen. Auch hier muss man natürlich immer bei jeder Frau gucken, was hat sie für Risiken zu dem Zeitpunkt, wo wir beginnen. Sprich, hat sie einen hohen Blutdruck, hat sie hohe Cholesterinwerte, hat sie sonst irgendwelche Herzrisiken und da ein bisschen genauer zu schauen, weil wir wissen, wenn dann Frauen doch schon irgendwo Ablagerungen haben, dann ist es vielleicht nicht so gut, eine Hormonersatztherapie neu zu beginnen, dann kann das Gegenteil bewirken. Deshalb ist das immer eine Einzelfallentscheidung, aber Hormone sollten nicht mehr so verteufelt werden, wie sie das vor einigen Jahren noch gemacht wurden.
2,5 Minuten haben wir noch Platz für eine Frage.
Wie wirken sich Entspannungsverfahren wie autogenes Training günstig auf die Herzgesundheit aus?
Ja, sehr günstig. Also das ist ganz wichtig für das Herz. Die Ruhe, die Entspannung, alle möglichen Entspannungsverfahren, auch ruhiges Yoga oder ruhige Pilatesform, wo ruhig geatmet wird, all das hat einen sehr guten Einfluss auf die Herzgesundheit, weil das Herz dann langsamer schlägt, es wird besser durchblutet und Stresshormone werden abgebaut. Also das hat auf jeden Fall einen sehr positiven Einfluss auf die Herzgesundheit. Wer da Zeit für hat, sollte das bitte gerne auch täglich praktizieren. Das ist super.
Also wir haben in dieser Sendung gelernt, dass wirklich auch die Emotion wichtig ist für die Herzgesundheit, dass das Gebrauchtwerden auch wichtig ist, soziale Beziehungen. Wir haben eben wieder mal gesehen, Medizin ist nicht nur ein technisches, ein naturwissenschaftliches Problem, es ist am Ende auch ein gesellschaftliches.
Ja, absolut. Das sehen wir immer wieder, dass die Gesellschaft da einen großen Einfluss drauf hat und auch der Sozialstatus zum Beispiel einen großen Einfluss auf unsere Herzgesundheit hat. Ne? Mhm. Je ärmer der Mensch oder je schlechter der Sozialstatus, desto höher die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und je besser der Zugang zur Medizin, desto besser die Gesundheit.
Die letzte Minute schenke ich Ihnen. Sie können den Hörern vielleicht 3 ganz konkrete Schritte sagen. Das mache ich, wenn ich jetzt ab sofort mich aktiver um meine Herzgesundheit kümmern will.
Das Wichtigste ist natürlich, dass man sein eigenes individuelles Risiko kennen sollte, dass man mal so grob checkt, wie sind meine Risiken, weil nur dann funktionieren auch sämtliche vorsorgende Strategien. Es ist wichtig, dass Sie wissen, gab es eine Herzerkrankung in der Familie, habe ich ein erhöhtes Risiko und wie sind meine ganzen Parameter, über die wir gesprochen haben. 2. Tipp, werden Sie aktiv, Bewegung, darüber freut sich wirklich das Herz. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mindestens jeden Tag 30 bis 50 Minuten locker zu bewegen, die Bewegung nicht vergessen im Alltag, Freude an der Bewegung finden, auch das machen, was einem Spaß macht, weil nur so bleibt man auch dran. Ich kann hier viel empfehlen, wenn man keine Lust hat auf Joggen, dann wird man es jetzt auch morgen nicht mögen, auch wenn ich sage, dass Joggen super ist. Und der 3. Punkt ist auch wirklich immer, genießen Sie Ihr Leben, weil es kann schnell genug vorbei sein und genießen Sie gute Zeit und gute Stunden und passen Sie gut auf Ihr Herz auf.
Dankeschön, Dr. Katharina Hamm. Vielen Dank für dieses Gespräch und für den Besuch hier in Saarbrücken. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Save Your Heart, starte deinen Weg in ein herzgesundes Leben, ist der Titel des Buches DTV. 352 Seiten, kosten 18 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Dr. Walter Bachmann in Neunkirchen, Evelyn Nell Saarbrücken und an Achim Schreiner St. Ingbert. Kommende Woche ist unser Gast die Journalistin Irene Hanapi. Sie kann sehr informativ und unterhaltsam über die Kulturhauptstadt 2025 erzählen. Das ist das slowenische Nova Gorica, wobei genauer gesagt sind es 2 Schwesterstädte und ihr Umland. Das italienische Gorizia und das slowenische Nova Gorica sind gemeinsam europäische Kulturhauptstadt. Sie schreibt, das frühere Görz und die friulanisch-slowenische Grenzregion sind ein kosmopolitisches Universum, eine unfassbar vielfältige Kulturlandschaft. Darüber spricht Jochen Marmit mit ihr kommende Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp, passend zum heutigen Thema.
Dich fit, der WDR2-Podcast, in dem sich alles um Gesundheit dreht.
Ich bin Doc Isserl, Facharzt, tätig am Klinikum Remscheid.
Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR-Verbraucherredaktion.
Ihr habt Fragen? Doc Isser und Anne Schneider finden Antworten.
Ja, es hat echt so ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass nur ich diesen lauten, schrillen Ton höre. Also das war dezent unangenehm.
Hier geht es von der Grippe über Beinbruch bis hin zur Depression. Also alles, was den Menschen plagt, aber auch nach vorne bringt. Sprich, viel Schlaf, ausgewogener Ernährung und ganz viel Sport.
Frag dich fit. Jeden Freitag neu. Über die WDR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.